Der Einstieg war schon gut. Also, das fand ich nicht schlecht.
Also gut.
Einfach so hingequatscht.
Dann machen wir genau so
ja,
weiter.
Genau so.
Freut uns, dass ihr dabei seid zur allerersten Episode von Super Trails, dem Mountainbike Podcast, in dem Markus Gräber, der mir gerade gegenüber sitzt, und ich, Maxi Dickerhoff, euch mitnehmen zu den schönsten Mountainbike Destinationen, die die Alpen und Europa zu bieten haben.
Und die Welt.
Und die Welt.
Irgendwann mal.
Schauen wir mal, ob es uns noch so weit hinausträgt.
Treibt.
Oder ja. ob unser Gewissen und Umweltbewusstsein uns dann doch mehr hier auf dem europäischen Festland halten wird.
Servus, ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Super Trails, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los.
Ich habe schon lange... Nee, stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon lange keine Flugreise mehr gemacht, aber das wäre gelogen. Ja,
ich schon.
Ich war Anfang des Jahres mit dir zusammen, nämlich auf Menorca.
Ich war gerade in Whistler noch.
Ach ja.
Letzten Monat.
Wirklich? Ja. In Kanada.
Ja. Ja, ja.
Und?
Ja, es war geil.
Ja? Wie lange warst du?
Nur 3 Tage netto.
Oh ja. Klar, bei
ja, es so war
7 Stunden Flugreise.
Nee, das ist mehr wie 7 Stunden Flugreise. Nee, aber es war halt ein Job und ein Shooting und so weiter. Und da kann ich es mir nicht aussuchen, wie lange ich unbedingt da. Also ich hätte schon verlängern können, klar. Aber ich habe danach im Anschluss auch wieder was gehabt und so. Und wir sind nicht im Bikepark gewesen in Whistler.
Gar nicht?
Nee, überhaupt gar nicht.
Also auch fürs Shooting?
Der hatte auch zu. Also der hatte schon, der hatten schon Revision, die Lifte da und so weiter. Ja. Wir haben da so einen Trail geshootet. Lord of the Squirrels. Squirrels.
Ja,
Lord
of the
Squirrels.
Squirrels.
Kann ich gar nicht aussprechen. Auf der anderen Seite, und es war ein richtiger Remote High Alpine Trail, und der war unvorstellbar geil. Also es war wirklich super. Ja. War wirklich super.
Und da kann man mal sehen, was man alles verpasst, wenn man in Whistler nur in den Bikepark geht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt so.
Wobei ich ja auch schon ein paar Trails außerhalb des Bikeparks gesehen habe. Einer, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Gargamel Trail.
Oh, okay.
Der war auch mal in einem dieser ganz, ganz bekannten alten Mountainbike-Filme. Ich weiß nicht, ob es Rome sogar war.
Aha.
Ziemlich krasse Holzelemente, also so North Shore-Elemente. Okay. In so einem total steilen Hang mit riesigen Felswänden. Ich glaube, da ist damals Tyler Moreland, glaube ich, gefahren.
Mhm.
Und 2013 bin ich den gefahren mit Max Schumann zusammen.
Ah ja.
Da waren wir in Whistler zur EWS, war ja das erste EWS.
Ja, da war ich auch dabei.
Aber nicht bei dem Trail, du warst.
Ja, ich war im Trail nicht, ja.
Du warst mit dem Canyon-Team, glaube ich, unterwegs für.
Ja, du warst doch da auch Canyon-Team.
Ja, aber wir hatten uns tatsächlich an dem Tag mal abgesetzt, weil wir dafür Mountainbike News eine Fotostory machen wollten.
Okay, alles klar.
Und es war.
Ich habe nicht Bescheid gesagt.
Und wir haben nicht klar. Bescheid gesagt. Mhm. Ja.
Super.
Das war eine Max und Max-Geschichte.
Nee, wir haben ja da geile Shots gemacht, weißt du noch? Mit dem Canyon.
Ja.
Also Teamshots.
Oben am,
mit dem Staub da und so weiter. Es war super.
Ja, das war auch ein gutes Jahr.
Ja.
Also ein gutes Crankworx-Jahr allgemein. Ja. War bestes Wetter, staubige Trails. Erstes EWS-Jahr.
Ja.
Ein paar schöne Erinnerungen. Aber jedenfalls, der ist mir in Erinnerung geblieben, der Gargamel Trail.
Ja, also da gibt's echt viel. Und der Lord of the Squirrels, der ist Hammer. Also da sind nicht so North Shore-Sachen drin, und es ist weitgehend so, eigentlich man denkt, es ist natürlich, aber es ist natürlich schon alles angelegt und irgendwie gebaut, aber nicht so, dass es so auffällig ist. Ja. Es ist einfach mal da zufällig eine Felsplatte reingelegt, dass man da noch irgendwie so gerade noch so drüber kommt und so, und dann, keine Ahnung, man fährt da immer irgendwie krassestes Zeug runter und denkt sich, boah, das kann gar nicht gut gehen. Und unten ist es dann der Auslauf, der Runout da, ist dann doch wieder so, dass es doch irgendwie gerade immer so hinhaut. Also es ist sehr, sehr, sehr geil und landschaftlich auch super gewesen.
Da kennst du auch auf der gegenüberliegenden Seite vom Bikepark den Green Monster.
Mhm.
Der ist ähnlich. Also so wie du es gerade beschreibst, auch mit so krassen Rockslabs, also wirklich so ganz steilen, aber ganz glatten Felsplatten, die aber in so einem steilen Winkel da zum Hang stehen. Und das ist schon, wenn du oben
reinfährst, du siehst gar nichts,
plötzlich siehst nichts. Du denkst, du bleibst mit einem Kettenblatt noch an der Kante hängen, willst du immer so einen Prejump machen, traust dich aber nicht, weil es so steil runtergeht. Und wenn du dann einmal über die Kante drüber bist und dann da in der, fast schon in Falllinie, in der Senkrechten stehst, denkst du dir, ja, wie soll das unten raus funktionieren? Und dann, genau wie du sagst, gibt's immer irgendwie so eine Transition, so ein Rollout, der dich dann total entspannt fängt und wie so eine Kanonenkugel dann wieder auf den Trail zurückschießt.
Ja. Nee, das ist super, da gibt's gar keine Frage. Also auch, sowas findest du auch hier nicht, ja. Aber wir haben andere schöne Sachen.
Ja, nämlich.
Nämlich.
Das Wahlmysterium. Da muss man sich nicht stundenlang ins Flugzeug setzen, sondern.
Stundenlang ins Auto setzen.
Stundenlang. Ja, kommt drauf an, von wo man kommt, oder? Ich glaube, je nachdem, also von hier dem südlichen Teil, in dem Fall Bayerns, wir sitzen ja jetzt gerade hier am Ammersee. Wie lange fährst du von hier? 4 Stunden?
Je nachdem, mit was für einem Auto, aber 4 Stunden fährt man schon. Doch.
Man fährt dann
Gezockel über Garmisch dann und dann halt
das Inntal hoch, Imst, Landeck.
Fernpass, Reschenpass, das ist ja alles Landstraße und so weiter. Ja.
Aber es ist kilometermäßig relativ
lang. Ja, das geht. Ja.
Oder eben, wenn man von Westen kommt, also über die Bodenseeregion, dann fährt man ja über den Fluela Pass Richtung Zernez und dann von Zernez zum Ofenpass hoch, der ja dann, also der Ofenpass ist ja quasi der obere Teil, das obere Ende könnte man sagen vom Münstertal.
Ja.
Und unten geht das Münstertal ja über ins Finchgau. Deswegen auch die Anfahrt über den Reschenpass runter nach Malz und rechts weg.
Genau, die meisten biegen links ab dann nach Latsch und ins Finchgau rein. Aber das sollte man sich mal vielleicht auch mal anders überlegen und mal rechts abbiegen.
Was ich letztes Jahr zum ersten Mal mit dir gemacht habe. Also auch ich bin echt so ein, ich bin ja wirklich ein totaler Finchgau-Fan, bin super gern und dementsprechend oft im Finchgau. Hab schon von Freunden gehört, unter anderem eben von Max Schumann, dass dort die Ausläufer vom Wallmüster ja richtig, richtig schön und fürs Biken halt besonders gut sein sollen. Aber ich habe es nie geschafft. Oder was heißt nie geschafft? Das ist ja alles eine Frage der Entscheidung. Ich habe irgendwie das nie auf dem Schirm gehabt, dass es sich wirklich lohnt, da mal in dieses Tal hochzufahren. Das ja nicht nur mit seinen Trails wirklich zu begeistern weiß, sondern landschaftlich auch, ich würde fast sagen, einzigartig
ist. Ja,
diese Biosphäre, Reservat dort, das ja rechts an den Schweizer Nationalpark angrenzt und links an den Stülpser Joch Nationalpark.
Ja.
Und dann eben dieses völlig.
Ja, also wobei man ja also sagen muss, der Ortler ist ja direkt ums Eck. Also es ist eigentlich am Fuße des Ortlers, aber man sieht den Ortler gar nicht, gell?
Vom Tal aus nicht.
Nee.
Erst wenn man dann.
Man sieht keine spektakulären Berge, aber es ist trotzdem da spektakulär von der Landschaft her.
Für mich sind es so die Wälder. Die Wälder und aber auch oberhalb der Baumgrenze schon diese zerklüfteten Berge und dieses Farbspektrum, das Tal zu bieten hat. Ja. Nicht nur im Herbst. Ich meine, im Herbst ist das nochmal sowieso eine ganz besondere Atmosphäre im Münstertal, weil eben sehr viel Lärchenwälder dort sind, die dann in wirklich den buntesten Farben erleuchten, aber auch
Gelb und Rot.
Gelb und Rot. Ja, aber im Kontrast dann zu den grünen,
Moos
die und noch, die noch, das ist schon spektakulär.
Ja, richtig.
Und ich glaube, was das auch besonders macht, ist tatsächlich, und vielleicht habe ich es deswegen auch so eindrücklich wahrgenommen, ist der Lichteinfall, weil das kennt man ja von eben wenigen Alpentälern, die von der Exposition so ausgerichtet sind, dass wenn die Sonne gegen Tagesende in so einem sehr flachen Winkel ins Tal reinfällt, dass dann sich das Licht so krass bricht, was so eben ein völlig eigenständiges Farbspektrum dann ins Tal reinzaubert.
Ja.
Deswegen ist es schon so ein bisschen märchenhaft.
Es ist märchenhaft, absolut. Man muss aber auch sagen, jetzt, also das für Naturgenießer, für Mountainbiker, die jetzt irgendwie ihre Ruhe haben wollen, ist es super. Wer Action haben will, ist da jetzt nicht gut aufgehoben. Ja. Also es ist einfach, wie sagt man, da, also Es ist einfach, da schon so eine Ruhe, sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht eigentlich. Ja. So.
Worauf ja im Münstertal, also im Val Müster, ja aber auch viel Wert gelegt wird. Also weil es ja eine Biosphäre ist. Ja. Ich glaube, 80% der Landwirtschaft dort ist biologische Landwirtschaft.
Das kann sein, ja.
Ja. Also sie legen da unglaublich viel Wert auf ihre Artenvielfalt, auf diese Biodiversität und dass sie die auch erhalten. Mhm. Und so spannend ist, wenn man sich da mal einliest, dass sie gleichzeitig aber versuchen, diese ganze Ökologie und Ökonomie im Tal in so einer Kreislaufwirtschaft zu halten. Also es wird da ganz viel Wert drauf gelegt, Produkte regional zu erzeugen, regional zu vertreiben, Arbeitsplätze zu schaffen und gleichermaßen auch zu erhalten, weil das ist ja oft für viele dieser abgelegenen Täler in den Alpen schon eine große Herausforderung, wenn da kein starker Tourismus ist, dass halt doch viele Leute abwandern.
Ja.
Und das scheinen die im Val Müster, da haben sie einen tollen Weg gefunden.
Ja.
Und die, jetzt zum Beispiel eben, wenn es um die Artenvielfalt geht, schon spektakulär, was man dort alles so an Tieren sieht. Steinböcke haben wir jetzt hier im Allgäu auch, aber
keine
Bartgeier. Ja. Doch, vielleicht hinten im Lechtal, Übergang von Oberstdorf nach. Mhm. Aber eben so viele Bartgeier wie dort habe ich bisher noch nirgends gesehen. Ja. Und ich glaube, die Bartgeier-Population ist meines Wissens im Alpenraum, glaube ich, 280. Ich weiß nicht, ob es 280 Exemplare oder 280
Paare. Ich glaube schon, ja. Ich dachte sogar weniger. Aber auf jeden Fall, es ist echt wenig. Ja, also es ist erschreckend wenig.
Aber wenn man dort ist, habe ich bis jetzt jedes Mal welche gesehen. Und
ja, ich auch.
Teilweise in erschreckender Nähe, weil die sind riesig. 2,80 Meter, also bis zu 2,80 Meter Flügelspannweite.
Ja. Ja.
Wenn dir der mal in 10 Metern Höhe über den Kopf drüber fliegt, da kriegt man gehörig Respekt.
Ja.
Genauso erlebt übrigens an der Furkelhütte letztes Jahr.
An der Furkelhütte hast du es erlebt. Ich habe es im Val Bella erlebt.
Ah ja?
Ah ja,
Bartgeier.
Bartgeier. Mhm.
Ja, dann steigen wir doch mal ein.
Val Bella.
Das war eine Überraschung letztes Jahr.
Echt eine Überraschung. Ich kannte es. Ich bin es einmal gefahren. Habe mich aber da schon gewundert. Irgendwie, das ist ja Neuland irgendwie. Also, und es ist auch nicht, das ist eher so, man spricht nicht darüber. Weiß nicht, also es ist so relativ
Der Name
unbekannt.
Trügt auch ein bisschen.
Der Name trügt, ja.
Val Bella, schönes Tal.
Man denkt an liebliche Landschaften und Edelweiß und irgendwie Bergseen.
Und was man findet, sind zerklüftete Hänge. Irgendwie so eine ganz surreale Landschaft, die mehr an Mordor aus der Ringe erinnert, als eben an so ein liebliches Bergtal.
Ja, aber ein unglaubliches Erlebnis. Also, war schon cool.
Und ein cooler Trail. Man muss sagen, sofern man kein Problem mit Höhe und ausgesetzten Trails hat, ist der super. Also der schlängelt sich ja so an dieser Hangflanke dahin.
Ja.
Teilweise etwas steiler, aber technisch jetzt gar nicht so anspruchsvoll. Also ich finde, dass der eigentlich sehr flowig zu fahren ist. Solange du deinen Blick auf den Trail behältst.
Ja.
Sobald der Trail vom...
Nicht auf die Bartgeier schauen.
Nicht auf die Bartgeier und auch nicht nach rechts runter in die Schlucht, die da unter einem liegt.
Genau.
Da geht's nämlich tatsächlich weit runter. Und ich glaube, das kann schon respekteinflößend sein, wenn man diese Art Trails, Alpin-Trail, nicht gewöhnt ist.
Ja.
Aber die ganze Tour ist ja besonders, weil man ja schon im Zustieg über Minchuns, dieses
kleine Skigebiet,
dann relativ steil noch erst sowohl einen Schotterweg, man kann aber auch einen Trail als Zustieg nutzen und kommt dann hoch zur Furcula, ich glaube, man spricht so aus, Furcula del Scal, also das ist die Quelle, in der der Fluss entspringt, der dann ins Val Scal.
Ja, also ich kenne diesen Übergang nicht, ja. Ich kenne eigentlich nur den Kosteinas.
Der ist
Pass.
Wenn man berg hochschaut, rechte Hand.
Ja, genau.
Gehen beide ins Val Scal.
Ja. Das, das wusste ich gar nicht. Ich bin von Skal immer von der anderen Seite immer mit der Transalp meistens darüber gekommen und dann immer über den Kosteiners runter ins Mysterium. Ja.
Was auch eine super schöne Tour ist, also auch von vom Münstertal aus starten drüber ins Valskal, ist ja landschaftlich auch gigantisch. Da oben dieser Avenwald, der größte zusammenhängende Avenwald der Schweiz. Mhm. Also Aven sind ja Zirbenwald, Zirbenkiefer. Und das ist schon spektakulär. Ja. Und dann ist ja eben typisch für die Avenwälder, die ja so die letzte Bastion des Waldes vor der Baumgrenze bilden, geht es ja dann eben schon auch im Valbella über die Baumgrenze hinaus.
Genau.
Die Bäume werden immer kleiner, dann kommen noch die Latschen.
Diese weite Hochebene, hochebenenähnliche Tal. Ja,
und da ist der Trail aber, finde ich, wieder richtig gut fahrbar bergauf.
Da ist er schön fahrbar.
Der zieht sich so entspannt da den Berg hoch.
Und dann über den Buckel drüber und dann ganz langsam in die, also in Richtung Downhill, wieder runter, Richtung Ofenpass.
Und da hat er nochmal so viel Abwechslung zu bieten, weil du ja eben, wie wir gerade schon geschildert haben, diese zerklüftete Felslandschaft im oberen Teil haben. Und dann taucht man ja so allmählich wieder in die Wälder rein.
Naja, also erstmal haben wir ja oben dieses weite, hochebenenähnliche Tal, was noch so ein bisschen auch Farben hat, also so grün, so ein bisschen grün ist links und rechts und sehr weitläufig ist. Und dann wird es ja erstmal, dann kommt man in dieses zerklüftete rein, in dieses unglaublich mit Felstürmen durchsetzte Gebiet. Dieser Trail wird immer zackiger und felsiger und windet sich da so durch über so kleine Traversen und so weiter. Am Hang lang relativ ausgesetzt an so Schotterreisen, auch durch so Schotterreisen flankierend geht der Trail da durch und dann biegt er eigentlich um diesen Kegel
herum
und dann wird's ganz langsam wieder freundlicher. Ja. So, das ist irgendwie so das Besondere.
Ich finde das eben genau die Ecke, die du gerade beschreibst, wo es dann wieder, wie du sagst, freundlicher wird, dass das auch eine Ecke ist, die besonders schön ist, wenn es dann eben in diese herbstliche Stimmung übergeht, weil du dann wirklich da dieses Farbenspiel aus den rot-gelben Lärchen und auch am Boden, du hast so intensive Farben, als wir jetzt kürzlich dort waren, schon was Besonderes.
Ja. Nee, ist unglaublich. Also,
und der Trail ist auch, hat dann auch nochmal einen ganz anderen Charakter. Auf einmal
ist Bilderbuch-Trail.
Macht der Trail auf, nachdem du ja an der Stelle, die du gerade beschreibst, man kommt um die Hangflanke herum, verlässt dieses Schroffe, dann kommen nochmal ein paar recht steile Passagen mit auch ein paar engeren Kurven, die aber nicht ausgesetzt sind, also wo man sich auch gut herantasten kann und ein bisschen spielen kann, ohne Absturzgefahr zu haben. Und dann plötzlich macht er auf und du kannst wirklich Geschwindigkeit aufnehmen.
Ja.
Und Flow ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann es schon
teilweise sich schon Flow. Teilweise schon Flow. Und vor allen Dingen so optisch, also das ist so ein richtiger Bilderbuch-Trail. Ja. So runter Richtung Ofenpass. Und Wald wird dann immer dichter.
Ja.
Und
spuckt dich dann schlagartig auf der Ofenpassstraße
aus. Richtig, ja. Genau.
Da kann man dann nochmal.
Und dann kannst du aber eigentlich nochmal, du musst ja eigentlich gar nicht bis zum Ofenpass, sondern eigentlich könntest du dann vor dem Ofenpass links abbiegen und könntest dann
wieder Richtung Minschuns
zum Skigebiet wieder Richtung Minschuns, richtig. Und dann nochmal ein Stück hoch und dann könntest du theoretisch das ganze Münstertal durchqueren auf halber Höhe bis zum Talausgang. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Aber da haben die Locals einen super Trail teilweise gebaut und teilweise nur Traversen geschaffen und Verbindungen geschaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der ist, aber es ist wirklich ein Traum.
Für alle, die es interessiert, wir haben genau die Route in unserem Outdoor-Active-Profil hinterlegt. Also da könnt ihr euch die GPS-Tour anschauen und natürlich auch die GPX-Daten runterladen, wenn ihr die Tour selber nachfahren wollt. Und der Geheimtipp dabei sind zwei Alpen. Die Alp der Mund, die ja noch in Minschuns, in diesem wirklich Mini-Skigebiet gelegen ist. Die ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich es ich fand das so faszinierend. Da ist diese Alp, die so wie viele Alpen heutzutage einen Selbstbedienungskühlschrank stehen hat, wo du dir die frische Milch, Käse und so weiter nehmen kannst. Aber das Beste war, steht da ein Schild. Und anders als bei uns, wo du das Geld ja auf Vertrauensbasis dann einfach in eine Kasse wirfst, konntest du da digital per Twint-App bezahlen, also dem Schweizer PayPal-System.
Okay.
Fand ich geil. Ist mir in Erinnerung geblieben.
Wie hieß denn aber diese andere Alp, wo wir dann Kaffee getrunken haben? Wie hieß die denn?
Alp Champatsch.
Champatsch, genau.
Oder?
Genau, richtig.
Mit einer super Bündner Nusstorte.
Berliner Nusstorte. Ja, nicht nur das, also insgesamt Kaffee, sehr nett und da kannst du super Pause machen. Übrigens auch ganz beliebtes, bekanntes Transalp-Station da.
Ja, die ist ja direkt unterhalb von dem Pass
Kosteiners. Genau, richtig.
Von dem du gesprochen hast.
Und von der Alp, also Champatsch, der Name hat mir gerade gefehlt, da geht dieser Trail unglaublich schön
direkt
weiter.
Direkt von der Terrasse weg.
Also genau,
richtig. Wirklich, man fährt von der Terrasse in den Trailhead rein.
Genau.
Dann geht's erstmal über Wiesen.
Ja.
Was mir immer auch riesen Spaß macht, wenn du da über diese Alpwiesen, über diese Bergwiesen surfst
ja.
mit den vielen Wellen. Man kann abspringen.
Ja.
Man kann also sich da wirklich spielen.
Ja.
Das ist wirklich ein gigantischer Spielplatz. Ja. Dann geht's runter zum Fluss. Über so eine schmale Brücke, die jetzt tatsächlich dieses Jahr ausgebaut wurde. Jetzt ist die ein bisschen breiter. Letztes Jahr war das ja schon auch ein kleines Abenteuer, da den Fluss zu überqueren. Jetzt steht da eine richtige Holzbrücke, also eine Fußgängerbrücke. Mhm. Und ja, wie du sagst, man fährt dann linke Hand das Tal runter auf Single Trails und durch auch so richtig schöne kleine Dörfer, Lü und Lüsei.
Lü ist, Lü ist bekannt für.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich glaube irgendwie Astro irgendwas, also Astro? Sterne anschauen und so weiter, weil es extrem lichtarm ist. Also da ist
keine
ganz wenig Lichtverschmutzung. Ja. Genau.
Ach, spannend.
Ich glaube sogar, eine der lichtärmsten Orte der Alpen.
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob da eine Sternwarte ist. Keine Ahnung jetzt, aber das ist mir so ein bisschen hängen geblieben.
Ja, genau. Ist jedenfalls auch, also ich meine, es ist ja wirklich ein ganz kleiner Ort, ein paar Häuser, aber diese typischen Bündner, dieser typische Bündner Baustil, viel Holz, diese Malereien an den Außenfassaden dieser alten, überwiegend der Bauernhäuser.
Ja. Nee, super.
Das ganze Tal ist ja auch architektonisch, was diesen Baustil angeht, schon
richtig,
schon sehr ikonisch fürs Engadin.
Ja. Also das ist so die eigentlich diese Tour ist eigentlich eine super Einsteigertour, um mal die ganze Gegend kennenzulernen, Land und Leute kennenzulernen.
Total.
Und man muss jetzt sagen, man fährt die am besten. Also wir sind so ein bisschen quer eingestiegen, ja. Das Valbella, sind wir in Valbella eingestiegen. Eigentlich fährt man, wenn man Stationen macht, jetzt zum Beispiel im Santa Maria, fährt man mit dem Postauto am besten zum Ofenpass hoch und fährt dann nochmal oder steigt im Michurns aus und fährt dann los und fährt dann dieses Valbella und fährt dann eben traversiert dann dieses ganze Tal, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, runter und kommt dann wieder im Talende raus oder vorher schon in Santa Maria raus. Ja.
Und du hast das Postauto ja gerade schon angesprochen.
Ja.
Auch das ist ja etwas, was klar natürlich die Schweiz im Allgemeinen mit dieser
Graubünden
Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel schon auszeichnet, weil eben diese Postautos Fahrradfahrer mitnehmen. Aber gerade auch das, weil Mystère ist da einfach super erschlossen und du brauchst faktisch dein eigenes Auto. Ab dem Zeitpunkt, wenn du dort ankommst, kannst du das Auto stehen lassen. Du brauchst das Auto nicht mehr.
Ja.
Du kannst dich komplett frei bewegen. Ob entweder einfach mal eben die Touren selber erstrampelt.
Ja.
Und Santa Maria ist ja da eigentlich so der ideale Ausgangspunkt.
Ja.
Auch wenn zugegebenermaßen viele Touren, wenn man sie wirklich von Santa Maria aus selber fährt, also selber mit dem Bike fährt, dann läppern sich die Höhenmeter schon ganz schön enorm.
Nee.
Weshalb sich schon anbietet, mit dem Postauto dann immer zu starten.
Richtig.
Ob Richtung Piz Umbrei, also Richtung Umbrei Pass oder Ofenpass.
Ja.
Ich wollte nur sagen, wenn man eben mit dem Auto fahren möchte, aus welchen Gründen auch immer, ist Minchuns ein super Ausgangspunkt, weil du dann von der Ofenpassstraße, von der Passstraße rechte Hand abbiegst. Da ist ein riesengroßes Parkplatz. Gatter, das kann man aufmachen, genau. Und da fährt man durch dieses Gatter auf einem Schotterweg in das Skigebiet rein, wo, genau wie du sagst, dieser große Schotterparkplatz kommt. Man steht da komplett remote. Man ist da wirklich komplett hinten drin.
Ja.
Ich habe noch nie jemand anderen da oben getroffen.
Nee, ich auch nicht.
Kann man super parken und ist von dort dann direkt auf den Trails.
Genau.
Schöner Punkt.
Also das ist die erste Tour, die man da fahren sollte eigentlich.
Ich würde da auch tatsächlich gerne mal im Winter hin. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ob das nicht tatsächlich ein Geheimtipp für Tourengeher ist, wo du meintest, du bist dir nicht sicher aufgrund der Exposition der
Linie,
dass das lawinentechnisch...
Nee, es ist eher so, das ganze Finchgau, Larch zum Beispiel, ist ja auch bekannt dafür, dass du da im Winter biken kannst. Biken kannst, weil es alles Südhänge sind. Und das Skigebiet Michurns da sind auch alles Südhänge. Also ich vermute mal, es ist nicht allzu viel Schnee im Winter.
Als wir das letzte Mal aber da waren, hatte ich eben gelesen, dass die ein Lawinen-Test-Center haben. Also wo du eben Lawinenbergung, Lawinenverschüttung richtig trainieren kannst.
Mhm.
Und das finde ich schon spannend.
Ja, klar.
Und tatsächlich ist das, die werben damit, dass man dieses Übungscenter kostenlos in Anspruch nehmen kann.
Mhm.
Spannend.
Spannend.
Also mich würde schon interessieren, ob das nicht auch zum Skitouren gehen ein Geheimtipp ist.
Ja. Lass uns hinfahren im Winter. Ja.
Gerne, sofern du da bist.
Ja,
du bist dann mal wieder auf den Kanaren.
Ja, ich fliege da mal schnell zurück für ein Wochenende. Ja. Dann machen wir das. Fliegst
du nach Whistler für ein paar Tage.
Nee, nur Scherz.
Was sagst du so?
Ja.
Naja, die Natur im Münstertal ist jedenfalls außergewöhnlich. Und ja, wir haben es gerade gesagt, Santa Maria liegt ziemlich genau in der Mitte.
Ja.
Also wenn man vom Finchgau aus hochkommt, dann kommt man durch Taufers, das ist dann noch der letzte Ort vor der italienischen Grenze.
Vor der Schweizer Grenze,
also aus Italien kommt dann nach Taufers die Grenze zur Schweiz.
Ja.
Als nächstes kommt dann Müstair, namensgebend fürs Tal, und danach dann Santa Maria, das auch das Kreuzdorf genannt wird. Weil, wenn du das nämlich von oben anschaust, dann ist der Ort wirklich wie so ein Kreuz.
Ah,
der Ort an der Passstraße entlang schon läuft, auf der einen Achse.
Ja.
Und auf der anderen Achse entlang der Straße, die zum Umbralpass hochgeht.
Ja. Mhm.
Und auf der gegenüberliegenden Seite runter zum Fluss.
Ah ja,
wirklich okay. Wenn du vom Berg runterschaust, sieht das tatsächlich aus wie ein Kreuz.
Okay. Ja, da geht diese spektakuläre Straße eigentlich auch hoch zum Umbralpass. Ja. Relativ gar nicht so bekannt.
Auch für Pässefahrer
nicht? Im Schatten des Stiftsjochs.
Ja. Ja,
so.
Aber ich habe das Gefühl, also wenn man sich in Santa Maria selber aufhält, unten im Ort, dann scheint es schon so zu sein, als wenn eben so unter Motorradfahrern und Sportwagenfahrern das schon bekannt ist.
Naja, sicher. Aber im Vergleich zum Stiftsjoch natürlich. Die Achse geht eher so vom Stiftsjoch hoch und dann Richtung Bormio runter. Und das ist ein Abstecher, ist der Umbralpass runter nach Santa Maria, dann ins Münstertal. Naja.
Ja, da ich jetzt weder Motorradfahrer noch Sportwagenfahrer bin, habe ich da keine Ahnung von. Aber ich habe letztes Jahr ein recht interessantes Erlebnis gehabt mit eben ein paar Porsche-Fahrern, nachdem wir eben den Piz Umbral gemacht hatten und ich es als gute Idee empfunden habe, ganz früh morgens mit dem eigenen Auto hochzufahren zur Passhöhe und nicht das Postauto zu nehmen, um in der Früh die ersten Sonnenstrahlen und einen Kaffee genießen zu können. Dachte mir, ja, ist ja kein Problem, es fährt ja das Postauto. Kann man das ja auf dem Rückweg der Tour nehmen, um wieder zum Auto hochzukommen. Ich hätte mal vielleicht mir vorher die Abfahrtszeiten durchlesen sollen. Das Postauto fährt nämlich nur bis mittags.
Mhm.
Also wer den Piz Umbral machen möchte, schaut unbedingt darauf. Das Postauto von Santa Maria fährt nur bis mittags. den Umbrallpass an. Jedenfalls sind wir dann echt spät nachmittags wieder in Santa Maria angekommen. Und das war im November sogar schon. Also die Tage waren wirklich kurz. Es war schon in der Dämmerung. Wir hatten keine Lichter dabei. Und wenn du dann von Santa Maria hochfährst zum Umbrallpass, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als über die Passstraße zu fahren, weil ich glaube, es gibt keinen Schotterweg da hoch.
Zum Umbrall? Es gibt Trails hoch, aber die machen jetzt auch keinen Sinn, hochzufahren. Sie sind runter, sind die ganz nett.
Ja.
Aber hochzufahren macht das keinen Sinn.
Wir haben jedenfalls...
Aber du hast halt den Fehler gemacht, du bist mit dem eigenen Auto hochgefahren. Ja, also Pilz Umbreil fährt man mit dem Postauto.
Ja.
Hätte ich fast Postbus gesagt. Postauto.
Dafür würde es wahrscheinlich gesteinigt werden
vom
Postautofahrer.
Ja. Nee, also du fährst normalerweise mit dem Postauto hoch, weil du musst eh früh hoch, weil du auch am Pilz Umbreil jetzt mittlerweile sollte man, oder ist so das ungeschriebene Gesetz, vor 9 Uhr oben sein, wegen Trailsharing und Wanderern und so weiter. Und insofern hast du dann kein Problem, weil dein Auto steht unten.
Ja. Unser Auto stand ebenfalls oben. Ja. Wir waren unten. Die Dämmerung ist eingebrochen. Wir hatten, wie gesagt, kein Licht. Und das Postauto fuhr eben auch nicht mehr. Und da wir im Auto geschlafen haben, also im Camper, war das dann auch, auch ein bisschen blöd. Also war kurz die Überlegung, wie kommen wir jetzt zurück zum Auto? Weil ohne Licht die Passstraße hochzufahren, das wollten wir auch nicht. Haben uns dann mal kurz informiert, was denn ein Taxi kosten würde. Und das lag dann bei über 100 Franken.
Ja, schwierig.
Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Und wir haben dann einfach einen auf Tremper gemacht und haben den Daumen rausgehalten. Und es hat lange gedauert. Es sind viele Autos an uns vorbeigefahren. Mhm. Und dann kam eben besagte Sportwagenfahrer, 5 Porsches aus Deutschland, die dann freundlicherweise angehalten haben. Und das war die schnellste Shuttlefahrt meines Lebens.
Sehr gut.
Und ich hatte ja schon gewisse Gewissensbisse, weil eigentlich halte ich davon ja tatsächlich gar nicht viel, von dem Geknatter der Motorräder und der Sportwagen in den Bergen. Wenn ich dann
zumindest nicht, wenn du nicht drin sitzt.
Ja, genau, wenn man nicht drin sitzt, dann ist es ätzend. Das kann man einfach mal so sagen. Ich finde es ätzend. Es ist einfach für einen selbst, aber ich bin mir auch ganz sicher, für die Tierwelt ist das scheiße.
Ja, wahrscheinlich. Also mich nerven die Motorradfahrer mehr wie die Autofahrer, aber das ist immer das, was man selber da mal die Affinität setzt. Naja. Lass mal das.
Es besser. War trotzdem, also, ich gebe es zu, es war ein Erlebnis damit, so einer Karre mal hochgefahren zu werden.
Genau. Ja, dann sind wir beim Pilz Umbreil, den sind wir damals jetzt nicht gefahren, aber
ich bin letztes Jahr gefahren, wie gesagt, im November. Da war tatsächlich, ich meine, der liegt ja über 3000, also knapp über 3000, lag schon Schnee oben am Gipfel. Dementsprechend war der Aufstieg dann auch nochmal anspruchsvoller, als er ohnehin schon ist.
Ja.
Weil du hast ja zumindest stellenweise teilweise sogar Seilversicherung, wo du dann am Drahtseil gehst.
Ja. Und kletterst, also so auf allen Vieren mehr oder weniger. Also brauchst die Hände.
Ja.
Brauchst die Hände.
Ja. Ja. Und das sind alles Stellen, wo man das Fahrrad tragen muss.
Ja.
Also es ist schon gut, wenn man mindestens zu zweit ist, sodass man sich stellenweise aufs Fahrrad einfach angeben kann.
Das ist richtig, ja. Besonders im E-Bike dann.
Du bist das mit dem E-Bike
gefahren. Ich bin mit dem E-Bike gefahren. Es war damals wirklich, also als ich das erste Mal gefahren bin, das war ein Tipp von einem Freund, der dort wohnt, im Münstertal wohnt, der Fadri. Und der hat gesagt, Pilz Umbreil, du musst unbedingt Pilz Umbreil fahren. Und ich war ja damals irgendwie hauptsächlich auf dem E-Bike und sage ich, ja, geht es mit dem E-Bike? Ja, weiß nicht und so weiter. Probieren wir es aus zusammen. Dann sind wir da zusammengefahren. Also wir waren zu dritt insgesamt. Die Challenge war eben, geht's oder geht's nicht, ja. Also diese Schlüsselstelle ist ja nicht besonders lang, aber die hat schon in sich.
Ja.
Und wir haben die Sabine war dabei, meine Frau, und wir haben dann Sabines Bike haben wir irgendwie da mal zu zweit das hochgehievt, weil die die konnte es nicht da hochtragen aus eigener Kraft. Ja.
Ich meine, klar, da kommt man natürlich mit dem E-Bike einfach auch aus Gewichtsgründen schon an die Grenzen des physikalisch Machbaren. Genau.
Aber es geht schon. Also wir haben das, also ich bin es dann auch nochmal gefahren später. Man kann es schon tragen. Es sind nur ein paar Meter eigentlich. Und es ist echt anstrengend, also wirklich anstrengend. Ja. Und so unterm Strich war die Frage, bist du schneller da oben mit dem E-Bike oder bist du schneller mit einem normalen Bike? Ja. Und trotz dieser Schlepperei bist du auf jeden Fall, oder waren wir auf jeden Fall mit dem E-Bike schneller oben, weil die Strecke bis zu dieser Schlüsselstelle, die ist sehr, sehr steil und du kannst mit dem E-Bike, kannst du die aber super fahren. Ja, und mit einem normalen Bike schiebst du da eigentlich das meiste oder viel zumindest.
Ich denke, kommt schon einfach auch ganz klar auf die Fitness an.
Klar.
Ich finde, stellenweise kann man es tatsächlich mit, also wir waren mit einem normalen Bike und mit Mountainbike dort und stellenweise konnte man es, fand ich, schon ganz, ganz okay fahren.
Ja.
Klar, wie du sagst, es ist steil, aber ich finde, dass der Untergrund gut ist. Man hat gute Traktion am Hinterrad, kann dann schon hochstrampeln.
Ja, kann man.
Aber ja, dann ab dieser Schlüsselstelle.
Kann man machen.
Muss man dann schieben. Und eben auch viel tragen.
Ja.
Aber dafür wird man dann oben auf über 3000 Meter auch mit einem gigantischen Ausblick.
Ja, ist unglaublich. Schau, also das Coole ist wieder oben, fand ich. Es ist ja nicht so wahnsinnig remote, ja, weil du stehst da oben und schaust direkt auf diesen Irrsinn, der am Stiftserjoch abgeht, ja, und du hörst diesen Irrsinn auch, ja. Du hörst die Mopeds und die Autos und Wahnsinn, ja.
Also man ist da nicht alleine und genießt die Stille der Natur.
Nee, genau. Also das ist ja direkt vis-à-vis, aber es ist trotzdem, das hat dann schon auch was. Und wenn du dann halt weiterfährst, Richtung, also auf der anderen Seite fährst du ja runter Richtung Leider Rims, das ist dieser Bergsee da. Da bist du dann wieder total weg vom ab vom Schuss, ja. Aber da oben auf dem Piz Umbreil oben unfassbare Aussicht und es ist irgendwie so ein bisschen surreal.
Genau. Es ist surreal. Dieser Anblick drüben vom Stilfser Joch.
Ja,
eben wenn man da an Tagen ist, an denen dann eine richtige Frequenz auf der Passstraße ist, denkst du dir, was zur Hölle.
Ja, genau. Aber dann fährst du, wie gesagt, dann fährst du da runter Richtung Leider Rims und
dem größten Infinity Pool der Welt.
Ja, so ungefähr, ja.
Das ist ein gigantischer Bergsee. Ich habe irgendwo im Internet, es kann sogar sein, dass es auf der Website vom Valmüster selbst geschrieben stand, es sei der schönste Bergsee der Schweiz.
Das kann ich auch unterschreiben, würde ich sofort unterschreiben. Ja.
Also er liegt da eben eingebettet in so einem Kessel, flankiert von so imposanten Fels- und Schotterhängen, wirklich hohen Gipfeln und dann in Richtung Valmora, also das Tal, was dann dahinter kommt, diese Felswand und der See geht direkt an die Abbruchkante, stürzt dann über einen Wasserfall runter ins Tal und man hat wirklich das Gefühl, an einem gigantischen Infinity Pool zu stehen.
Ja. Aber vorher hast du eben vom Gipfel runter schon sehr anspruchsvollen Trail.
Ja.
Aber macht riesig Spaß. Er bleibt auch anspruchsvoll.
Gerade das Stück dann, was nach dem See kommt.
Ja.
Ist schon auch nochmal sehr anspruchsvoll, weil es ausgesetzt ist.
Es ist vom Fahrischen nicht so schlimm, aber ist halt sehr ausgesetzt.
Schmaler Trail.
Ja.
Ausgesetzt. Steil, steile Flanke. Mhm. Und dann eben
Switchbacks.
Genau, Spitzkern. Also man muss, die Spitzkern sind nicht so eng, dass man Hinterrad versetzen muss. Aber wenn man es kann, ist man da auf jeden Fall schon flüssiger unterwegs, weil ansonsten sind die Kurven einfach sehr eng.
Ja.
Und man muss auch sagen, der Untergrund an dem Teil des Trails ist leider auch
ein bisschen rutschig.
Ja. Ja. Man fährt so ein bisschen wie auf dem Murmeln.
Ja, so. Kugellager. Genau.
Und dann
gehst du da runter, ewig, muss man sagen. Und dann überquerst du einen Fluss, Bach.
Und bist im Valvau.
Genau, richtig.
Dem unteren Teil vom Valmora.
Genau, und da ist dann Szenenwechsel, weil dann geht das Ganze
in den
vom
Wald.
Hochalpinen Terrain über in einen Märchenwald, ja. Unglaublich moosig, wurzelig, verwunschen.
Märchenwald, weil Lärchenwald.
Ja.
Gerade im Herbst. Ja. Dann verändert sich das Farbspiel auf einmal in so ein, ja, fast schon grelles Gelb. Und das dann noch im spätnachmittaglichen Sonnenlicht.
Ja.
Das ist ein unglaubliches
Leuchten. Ja, ist super. Also.
Und der Wald selber ist ja dann auch nochmal so ganz eigenständig. Er wird dann dunkel. Du hast diese riesen moosbedeckten Felsen, über die dann auch teilweise ja der Trail drüber läuft. Ja. Da hatten wir dann auch so ein ganz ikonisches Bild gemacht.
Ja.
Das in dem Artikel in der EMTB zu sehen war, wo man über so zwei Felsplatten drüber fährt.
Ja.
Alles ist moosbedeckt. Diese gigantischen Bäume im Hintergrund.
Ja, schon. Ja, ist unglaublich. Und es geht runter ewig bis Santa Maria. Da spuckt er dich dann wieder aus. Oder kurz oberhalb.
Ja.
Ja.
Genau. Und auf denselben Trail kommt man auch, wenn man die Tour über in die andere Richtung fährt, nämlich hoch zum Ofenpass.
Ja.
Und dann über die Alpe Bufalora hoch, entweder direkt ins Valmora selbst.
Genau.
Oder über den Passo Gallo erst zum Livigno-See, also nochmal so eine Schleife einbaut, die ja landschaftlich auch nochmal was Besonderes ist.
Ja. Da ist der Trail
oft durch, oder nicht?
Wo?
Über den Passo Gallo?
Über den Passo Gallo war schon öfters, ja, die Transalp. Schiebestrecke. Sausteil,
ja.
Unglaublich steil.
Dafür gibt's vorher einen netten Flow-Trail.
Ja, richtig.
Aber wenn du oben am Ofenpass ankommst, dann geht's erstmal bergab in Richtung Zernez. Und da ist ja tatsächlich ein
gebauter
Flow-Trail.
Ja, genau.
Bis durchs Bufalora.
Durchs Naturschutzgebiet.
Ja.
Genau, richtig.
Genau. Das muss man oder sollte man auf jeden Fall auch wissen. Im Naturschutzgebiet selbst, das ja ans Valmüstair angrenzend ist, da ist aber tatsächlich abseits von Schotterwegen rigoroses Mountainbike-Verbot zum Schutz der Natur.
Aber sie haben ja für die Biker da diesen Flow-Trail gebaut. Ja. Also das ist schon, die Schweizer, die haben das schon raus, muss man schon sagen, wie man es macht.
Und was ja wirklich beachtlich ist, auch das Valmüstair selber als, auch wenn es jetzt kein Nationalpark ist, aber als Biosphärenreservat, wo ja wirklich viel schützenswerte Natur ist, dass sie so viel legales oder so ein großes legales Mountainbike-Angebot haben, ist schon auch was Besonderes. Ja. Weil man dafür wirklich die meisten, nicht alle, aber die meisten Wege, Trails fahren.
Ja.
Genau, aber wir waren bei der Bufalora.
Genau, Bufalora.
Es geht.
Ich habe jetzt gerade nur so gezögert, weil dieses ganze Thema Transalp mir gerade durch den Kopf gegangen ist, und Valmüstair als Region, wo man jetzt hinfährt zum Urlaub machen oder so, ist es ja eigentlich gar nicht, weil es ist eigentlich ein Durchgangsort, muss man sagen, das Perlen vor die Säue eigentlich, weil es eigentlich als Destination eigentlich super ist, aber meistens oder ganz viele fahren nur durch, sie sind da eine Nacht und fahren direkt weiter. Das kam mir gerade so in den Sinn, wegen eben dieser Transalp-Strecke über Costainers Pass, Ofenpass, Bufalora und dann Passo Gallo. Ja. Aber zurück zur Tagestour. Also wir sind über den Ofenpass da wieder mit dem Postauto hochgefahren, dann runter diesen Flowtrail gefahren, zur Alp Bufalora und dann Schiebe oder mit dem E-Bike ist es super.
Man kann mit einem normalen Rad schon auch, man muss halt wollen.
Ja, genau.
Man muss wollen.
Und dann sind wir da super schöne Trails gefahren zum Passo Gallo und dann geht's runter und man
zum Livigno-See.
Richtung Livigno-See und circa 100 Höhenmeter über dem Livigno-See geht's linker Hand weg. Auch relativ ausgesetzt.
Ja.
An so Wasserfällen vorbei und so weiter. Auch so wunderschön.
Spektakulär.
Richtung Bormio, Richtung Kankanosee. Kankanosee ist ja dieser, in dieser Hochebene, dieser ganz große Stausee. mit einer großen Staumauer, die auch sehr spektakulär ist übrigens.
Aber, da war ich noch nie.
Ja. So weit kommen wir gar nicht, sondern wir vor dem Kakanusee sind wir jetzt damals
wieder links
abgebogen Richtung Valmora. Und das Valmora ist auch ein unfassbar schönes Tal oder eine Mischung zwischen Tal und Hochebene. Ja. Zuerst geht ein schöner Single Trail da hoch. Der wird aber später, muss man sagen, ist jetzt dann später fahrtechnisch nicht mehr so wahnsinnig anspruchsvoll.
Was ja tatsächlich auch ganz gut ist, weil man dann nämlich die Natur genießen kann und sich nicht auf den Trail konzentrieren muss.
Und man fährt durch dieses unsäglich schöne Valmora durch.
Ja? Unsäglich schön.
Unfassbar. unfassbar schöne Valmora.
Bis zum Dos Redondo.
Dos Redondo ist die höchste
Erhebung
des Valmoras, genau. Und da
steht nochmal eine Alpe.
Eine kleine Hütte. Wo ein paar ganz süße Esel sind.
Und Pferde. Ich meine, allgemein ist ja dieses ganze Tal schon gekennzeichnet von dieser Alpwirtschaft.
Ja.
Genau. Viele Kühe, Kuhweiden, eben auch viele Pferde, die dort oben grasen. Das ist schon eine ganz eigene Atmosphäre.
Super da. Und da am Dos Redondo, wenn man dann da letztendlich oben ist, wenn man dann schräg rechts hochschaut, dann erahnt man auch schon wieder den Leider Rims, diesen Infinity Pool. Aber wir fahren dann wieder eben ein Stück runter und nicht ein Stück runter, sondern wir fahren direkt auf den Trail.
Ja.
Der quert dann immer wieder mal den Schotterweg. Ja. Aber grundsätzlich kommen wir dann auch wieder dahin, wo wir vorher beschrieben haben, in diesen Märchenwald rein, runter nach Santa Maria. Ja. Genau.
Man kann natürlich, wenn ich jetzt nochmal einige Kilometer zurückspringe, bis zur Bufalora, man kann natürlich auch links abbiegen, also nicht zum Passo Gallo, sondern eben, ich weiß gar nicht, ob es sogar der Passo Mora.
Das weiß ich nicht, wie das heißt. Noch nie gefahren.
Also der höchste
was
Punkt,
du da jetzt sagst,
der aber, höchste Punkt am Ende des Valmora. Ja. Und dann fährst du von dort auch einen wirklich langen und wie ich finde super lässigen, flowigen Single Trail ins Valmora rein.
Mhm.
Den bin ich dieses Jahr zum ersten Mal gefahren und der war richtig genial.
Mhm.
Also wirklich ein schöner Trail, den man wirklich lässig absurfen kann. Und dann kommst du zur Alpmora, so eine wirklich eine große Alpe, an der geht es dann nochmal vorbei und dann haben wir eine Variante eingebaut dieses Jahr, sind zur Alp Sprella und dann aber links weg und sind dann über die Berge, die so linke Hand des Valmora flankieren, über so einen Bergsattel drüber und dann ins Val Mystère zurück.
Ja.
Und zwar geht es hoch in Richtung Piz Schasfora.
Mhm.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Also ich kenne
das
nicht.
Das müssen, glaube ich, alles rätische Namen sein, oder? Rätoromanische Namen.
Ja, denke ich schon, ja. Auf jeden Fall.
Genau, da geht's hoch. Das sind knapp 600 Höhenmeter.
Mhm.
Muss man tatsächlich überwiegend das Bike tragen.
Okay, also E-Bike.
Ich glaube, dass selbst fürs E-Bike mit Unterstützung der Schiebehilfe ist es noch zu steil und zu technisch.
Mhm. Okay.
Also wir waren mit normalen Mountainbikes unterwegs, also mit Enduro-Bikes. Ja. Wir haben die Räder hochgetragen von unten bis oben.
Okay.
Aber auch da landschaftlich wieder, das ist wie in so einer anderen Welt.
Mhm.
Dann teilweise wie Mondlandschaften, so ganz karg und würde fast schon sagen, trist.
Mhm.
Und dann schlagartig wechselt die Flora da aber wieder und du stehst da in blühenden Alpwiesen.
Ja.
Schon fantastisch. Und der Trail auf der anderen Seite, der schlängelt sich dann tatsächlich über so eine relativ flache Bergflanke runter.
Mhm.
Und trotzdem ist der Trail aber ziemlich anspruchsvoll.
Mhm.
Also der ist nicht steil, aber der ist so felsdurchsetzt, dass du einfach ziemlich technisch dich da durchspielen musst. Du ist jetzt kein Trail, den man mit Speed absurft, sondern das ist wirklich einfach technisches Mountainbiken.
Gebastel.
Ja.
Okay.
und trotzdem gut.
Ja, also, super.
Oder vielleicht nicht trotzdem, super, sondern gerade deswegen, ja, auch wirklich eine Empfehlung, wer das mag. Und dann kommt man etwas unterhalb von Chirf, kommt man dann raus.
Mhm.
Also dem Ort unterhalb vom Ofenpass.
Mhm.
Genau. Und dann,
super,
dann kann man auch wieder auf die andere Seite rüberfahren und wieder auf den Trail einsteigen, von dem wir ganz am Anfang schon gesprochen haben.
Ja.
Eben auf der linken Talseite, ja, wenn man talabwärts schaut, von oben bis nach Santa Maria runter, mhm, sich am Hang entlang, mhm, schlängelt.
Cool.
Ja. Und dann gibt's noch die...
Dann gibt's noch die Königstour.
Die Königstour. Zwar zugegebenermaßen nicht ganz so hoch wie der Piz Umbrail.
Ich weiß gar nicht, ist es
ja, der,
aber ähnlich, gell?
Glaube ich. Knapp 300 Höhenmeter weniger sogar. Also mhm, der, wir reden vom Piz Shavalatsch.
Ja.
Der liegt eher am, ja, am, ja, unteren Teil, im unteren Bereich des Val Mystère.
Aber er liegt eigentlich gar nicht im Val Mystère, ehrlich
genau,
gesagt.
Genau, er liegt also nämlich schon auf der Finchgauer Seite.
Ja, ja, genau, genau. Also er ist eigentlich so ein, wie so ein Grenzpfosten.
Ich glaube, er liegt sogar ganz genau auf der Grenze.
Ja, genau. Ja, ja, glaube ich nämlich auch. Ja. Ja. Wie so ein Grenzpfosten zwischen Finchgau, Val Mystère und Reschenpass eigentlich, ja.
Also, ja,
es ist so, es ist so,
aber er liegt
so
auf direkt der anderen an der Kreuz.
Ja, aber direkt an der Kreuzung quasi, ja, so. Ja. Ja. Ein unglaublicher Berg.
2762 Meter, ich habe gerade gespickt.
Mhm, okay, klingt gar nicht so hoch, aber es fühlt sich ja, viel höher an, ja. Und ich kannte den, ich bin auch, wir sind zusammen das erste Mal, ja, gefahren. Ich wusste gar nicht allzu lang vorher davon überhaupt.
Ja. Ja,
also irgendwie, der war mir nicht auf dem Schirm und völlig zu Unrecht, das ist ein unglaublicher Berg, ja.
Vor allem mit unglaublicher Aussicht.
Ja.
Über, eigentlich über alles.
Überall.
Weil er so markant und also so alleinstehend,
ja,
also er ist ja, er flankiert ja irgendwie diesen Grat, also wenn man vom Stelvio Richtung Finchgau blickt, dann schaut man ja an so einem Bergrücken,
ja,
der mit mehreren Gipfeln da sich entlang schlängelt,
ja,
und da ist der Piz Shavalatsch dann eben
der höchste
ja, letzte,
genau,
Gipfel, und dann geht's direkt runter ins Finchgau.
Ja.
Und man schaut rüber auf den Reschensee.
Auf den Reschensee, auf diese schrägen Weine.
Oberhalb von Mals.
Oder nicht, ja, Wein, wird da Wein angebaut? Weiß ich gar nicht. Diese schrägen Hänge jedenfalls, ja, diese Südhänge. Man sieht das ganze Finchgau.
Ja. Bis nach Meran. Und ja, man sieht den Gletscher, den Kaunertaler Gletscher.
Kaunertaler Gletscher.
Man sieht hinten die Ötztaler.
Ja.
Also es ist schon.
Man sieht auf der anderen Seite dann Piz Bernina.
Ja. Piz Palü.
Piz Palü, die Gletscher und.
Und natürlich ganz ikonisch unfassbar. König Ortler.
Natürlich.
Direkt im Rücken.
Ja, genau.
Und der Ortler macht ja irgendwie auch einen Großteil dieses Aufstiegs in Richtung Piz, ja, Shavalatsch aus, weil, ja, man ja immer wieder an so Aussichtspunkte kommt, wo man so direkt auf den Ortler und den Cevedale rüberschaut.
Richtig, Cevedale sieht man, ne?
Ja. Es ist ein fordernder Aufstieg.
Ja, es ist, und vor dem Aufstieg kommt er erstmal, also es geht, bis der Aufstieg kommt, ist ja die Tour, die beginnt man ja erstmal mit einer ganz ikonischen Tour eigentlich, ja, mit dem Goldseeweg.
Auch hier wieder erstmal mit dem Postauto.
Postauto hoch zum Stiftsjärjoch.
Genau, von Santa Maria aus.
Muss man übrigens, also muss man echt dazu sagen, vor 9 Uhr sollte man da oben sein.
An Dreiländerspitze heißt es.
Dreisprachenspitze.
An Dreisprachenspitze, ja.
Genau. Dass man nicht mit den Wanderern nicht, ja, in die Quere kommt. Dann sehr steiler Aufstieg vom Stiftsjärjoch hoch zur Dreisprachenspitze. Da trinkt man am besten noch einen Kaffee schnell in der Dreisprachenhütte und dann fährt man weiter. Erst
über den Goldsee Trail.
Erst traversiert man so ganz ganz flowig so dahin und dann kippt der eigentlich so rechts ab, der Goldseeweg. Den Goldsee übrigens selber, der ist, glaube ich, den weiß eine nicht, Pfütze. Der ist eine Pfütze, wenn überhaupt, ja. Ich glaube, als wir da waren, war der überhaupt
gar kein
Wasser drin, ja. Goldsee, dann denken sich immer, boah, irgendwie denkt man, der Schatz vom Silbersee oder der Schatz vom Goldsee oder so, denkt man, so ein an so einen idyllischen Bergsee, aber den gibt's gar nicht eigentlich. Aber trotzdem, das ist landschaftlich unfassbar spektakulär, weil näher am Ortler kann man gar nicht sein. Da sind wir direkt vis-à-vis vom Ortler, fährt dann da also ein Hängen lang und aber muss auch sagen, sehr, sehr rumpelig und ausgefahren mittlerweile schon.
Ja, sehr ausgefahren.
Und ich meine, das ist ja ein sehr bekannter Weg. Also
was mich ehrlich gesagt wundert, weil diese erste Hälfte, die ist ja fahrtechnisch wirklich nicht allzu fordernd. Nee. Dafür eben mit diesem gigantischen Panorama überwältigend. Aber der zweite Teil des Golze Trails, was du gerade sagst, den habe ich selber jetzt, der ist mir jetzt wirklich nicht so gut in Erinnerung geblieben, weil er teilweise eben wirklich so ausgebombt.
Ausgebombt, war. Ja.
Und da habe ich mich schon gefragt, warum ist der denn eigentlich so beliebt, weil so Flow beliebt, kommt da keiner auf. Nee,
also beliebt ist er eigentlich wegen der Landschaft, ja, muss man sagen. Ja. Und das auch zu Recht. Ja,
absolut.
Man hat dann irgendwann so eine Alternative gefunden. Birnbaum Trail, das ist die Alternative eben.
Heißt es Trafoy oder Tafoy?
Das weiß ich auch nie.
Warte mal. Jedenfalls ist das der letzte Ort, wenn man vom Finchgau aus zum Stilfserjoch hochfährt, kommt dann Tafoy.
Ja, genau.
Und da geht noch ein Sessellift rechts weg hoch zur Vogelhütte.
Richtig. Und wir waren dran, weil wir gesagt haben, der Goldseeweg ist so ausgebombt, ist fahrtechnisch jetzt eher so ein bisschen nicht so wahnsinnig empfehlenswert. Deswegen gibt's ja diese Alternative, aber natürlich landschaftlich ist der Goldseeweg Hammer.
Ja.
Und dann kommen wir wir sind den normal gefahren, den Goldseeweg bis zur Vogelhütte. Und von dort aus die große Unbekannte Richtung Shavalatsch hoch, wo wir eigentlich so Berichte gelesen hatte und Stories, wo es dann hieß, also Tragepassagen und Schiebepassagen und eigentlich ist es alles
macht
eigentlich überhaupt keinen Spaß und so weiter. Und umso spannender war es, als wir dann das Ganze mit dem E-Bike, wir waren mit E-Bikes unterwegs. Geht es nicht? Ist es ein Irrsinn oder ist es ähnlich wie, es war so eine ähnliche Challenge eigentlich ja wie Piz Umbrail damals, ja. So.
Man muss ja auch sagen, zum gewissen Teil ist es ja auch Irrsinn, weil es ist anspruchsvoll. Es ist ein Single Trail. Mhm. Also man fährt noch nach der Vogelhütte kurz bergab auf einem Schotterweg. Dann biegt man linke Hand ab und taucht dann ein in diesen Kessel, der sich so da in Richtung, ich glaube, das ist die Alpe Stelvio, die liegt dann rechter Hand dem Kessel, man blickt immer Richtung Alpe Stelvio und dann fängt aber der Single Trail an und den geht's dann berghoch.
Ja.
Und am Anfang ist das ja eigentlich alles noch recht geschmeidig, aber er wird dann einfach immer steiler und immer technischer. Und trotz E-Bike, trotz Motor, es ist herausfordernd.
Ja.
Also du musst auch trotz Motor einfach viel Kondition mitbringen.
Absolut, aber.
Und auch viel Fahrtechnik.
Ja, aber es ist, muss man sagen, jetzt so gut. Also ich kann mich jetzt nicht an Tragen erinnern. Also
Tragen nicht.
Höchstens mal über einen Gatter drüber, glaube ich, oder so.
Aber geschoben haben wir
schon. Geschoben haben wir schon, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir nachher resümiert haben und du bist bestimmt 95% gefahren, ich deutlich weniger, aber wir haben auch beide gesagt, oder wir haben alle gesagt, Sabine ist, war ja auch dabei, die ist natürlich auch ein bisschen mehr geschoben noch, aber wir haben alle gesagt, es ist super mit dem E-Bike, also für uns,
also für
sich alles relativ.
Genau, für geübte E-Biker, die eben viel Routine haben, technisch bergauf zu fahren, ist es eine besondere Tour.
Und die auch Spaß dran haben, ein bisschen technisch bergauf zu basteln.
Ja.
Ja? So Schlüsselstellen einfach nochmal zu fahren und das zu auszuprobieren.
Es
so.
Gibt ja auch die ein oder andere Spitzkehre hochwärts, an der man sich dann in feinster Stefan Schlie Fahrtechnik spielen kann.
Genau.
Power Curve.
Nee,
wir haben es dieses Jahr aber ohne E-Bikes gemacht, also mit normalen Mountainbikes, das klingt mit Mountainbikes einfach.
Mit
Musclebikes.
Mit Akustikbikes.
Ich habe letztens, Uli Stanzio hatte ich in einem Interview gesehen, da hat er Musclebike gesagt. Fand ich auch cool.
Musclebike. War das ein englisches Interview?
Nee, auf Deutsch.
Also, ja, Musclebike nochmal.
Musclebike. Naja. Vielleicht hat er auch Musclebike gesagt. Vielleicht habe ich es einfach als Musclebike abgespeichert.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Musclebike. Und ich fand es trotzdem erstaunlich gut. Zum einen war ich überrascht, wie viel man auf dem Trail tatsächlich fahren kann. Mhm. Und ja, man muss dann viel schieben oder gegebenenfalls tragen. Aber die Landschaft, die einem da umgibt, die entschädigt einen ja allemal. Ja. Und das Einzige, was ist, lange Zeit sieht man den Chavalatsch ja gar nicht.
Ja, ja.
Und die Tour fühlt sich teilweise so endlos an. Und du denkst endlos. Dir so, ich meine, es ist wirklich strapaziös. Ja. Und denkt man sich, ja, kommen wir denn irgendwann nochmal an?
Ja.
Und dann kommen aber immer wieder diese kleinen Seen.
Diese kleinen Highlights.
Ja.
Also sei es jetzt irgendwie so ein Trail, wo du echt so ein mega Grinsen auf dem Gesicht hast, weil der echt so perfekt war, dass er ich rede jetzt immer aus E-Bike-Sicht, ja, dass er ideal war, mit dem E-Bike zu fahren, ja. Oder dieser kleine Minisee da oben, ja, mit Blick auf Ortler, auch dieser Infinity, ist ja auch so ein Infinity-Pool-See.
Mit einer gigantischen Spiegelung des
Ortler im See. Ja, genau.
Also sofern da die Wasseroberfläche ruhig ist und man das Glück hat, dass kein Wind geht, hast du ja wirklich eine gigantische Spiegelung des Ortlers in diesem See.
Also auf diesem endlosen Weg zum zum Piz Chavalatsch kommen einige so kleine Highlights. Ja. Und das ist das Coole an der Tour.
Dann kommt man in den Sattel und vom Sattel aus kann man dann auch nochmal zwei Varianten nehmen. Entweder man fährt so ein bisschen um den Gipfel rechter Hand herum.
Ja.
Ab da dann alles fahrbar, auch wenn es teilweise steil ist, was ist fahrbar, unmotorisiert, genau wie motorisiert natürlich. Oder man geht einfach direkt die Rettissima, den anderen Weg, den Wanderweg, geradewegs hoch, aber da muss man dann tragen. Ja. Das ist richtig steil.
Aber man kann schieben, mit dem E-Bike, glaube ich, sicher schieben.
Mit dem E-Bike könnte man schieben. Wobei du hast ein paar Spitzkehren.
Okay.
Ja. Und dann kommt man oben zu der Schutzhütte.
Ja.
Und dann
zum Gipfelkreuz.
Und da
hat man, dann geht's los.
Und man hat bis dahin echt los. Einen Großteil seiner Körner schon verschossen. Ja, zumindest ging's mir so.
Ja, also absolut.
Dafür, was dann eigentlich noch kommt, ist schon ein Großteil der körpereigenen Energie verbraucht. Also man sollte aus mehrerlei Gründen einfach ausreichend Brotzeit mitnehmen.
Ja.
Zum einen, weil es sich einfach lohnt, oben Rast zu machen. Das ist der Ausblick.
Ja, der Ausblick ist unglaublich.
Unglaublich. Wirklich schön.
Ja.
Es stehen tolle Bänke oben. Man kann sich wirklich auch gemütlich hinsetzen. Kann da wirklich Zeit verbringen.
Ja.
Und es lohnt sich auch, da Kräfte zu tanken, weil die Abfahrt, die dann kommt, die hat es in sich.
Ja.
Lang, steil.
Unerbittlich.
Und oben auch teilweise richtig fies ausgesetzt. Ja.
Also man fährt auf diesem Gratweg entlang erstmal ziemlich rumpelig auch, also so felsig, felsiger Gratweg, ausgesetzt, immer Richtung Norden, ist es Norden da?
Ja.
Richtung Reschenpass, man hat immer den Reschenpass irgendwie ganz, ganz hinten, ganz weit unten vor sich.
Und die Apfelplantagen im Finchgau.
Die Apfelplantagen, genau. Und quert man irgendwie diesen Grat, fährt man links rüber auf die andere Seite und dann wird es so Wiesengelände, aber ganz, ganz steil und der Trail, der zackt da durch, irgendwie in so ein paar flankiert dieses Wiesengelände und zackt dann da so runter und das ist richtig steil und richtig fies ausgesetzt.
Ja.
Also man kann alles fahren, aber man braucht wirklich äußerste Konzentration, also wirklich.
Und Kraft.
Und Kraft.
Und du brauchst wirklich noch Kraft. Vor allem und
Vertrauen in die Bremse, in die Vorderbremse.
Tatsächlich. Ja. Es wird ja, das Interessante ist, dass ja nach unten raus der Weg immer steiler wird.
Mhm.
Also man taucht ja dann wieder in den Wald ein.
Ja.
Und je weiter runter man kommt, desto steiler wird es eigentlich. Und das Fiese im Herbst, dass die Lärchen einfach ihre Nadeln verlieren.
Mhm.
Und dann hast du, du fährst da wie auf Murmeln oder wie auf so einem, ja, wie du vorhin gesagt hast, Kugellager.
Mhm.
Antigrip.
Antigrip sagt man ja da in.
Das ist echt der Wahnsinn.
Sagt man doch in Chile. Ja. In Chile, Antigrip, ja.
Und trotzdem macht es Spaß.
Also,
es macht wirklich Spaß. Man muss, wenn man sich drauf einlässt und das Rad gehen lässt, dann surft man da förmlich durch.
Ja.
Zwar klar, immer mit dem Finger an der Bremse, aber man hat viele Hohlwege.
Ja.
Und die Hohlwege, die fühlen sich tatsächlich an wie so natürliche Anlieger. Also man kann sich da wirklich in den Hohlwegen an die Seitenwände dran anlehnen, eben anlegen und sich wie so eine Murmel da von Kurve zu Kurve feuern lassen.
Aber ich habe da so in Erinnerung, man steht auf der Bremse und man surft da runter, aber dann steht plötzlich wieder ein Baum genau im Weg, ja, und kurz davor ist so eine kleine Ecke und zack kann man dann noch den Baum so umschiffen irgendwie, ja, aber es ist echt oft so ganz knapp so gewesen, ja.
Ja, es ist wirklich. Wer das Ganze mal sehen will, kann natürlich auch gerne mal einen Blick auf unseren YouTube-Kanal werfen. Als ich jetzt zuletzt dort war, habe ich das Ganze nämlich nochmal mit der Helmkamera gefilmt, weil ich glaube, es ist einfach auch hilfreich, dass man sich sowas anschaut, um für sich selbst einschätzen zu können, ist der Trail was für mich, ist der Untergrund und das Gefälle, kommt mir das entgegen, liegt mir das, weil tatsächlich würde ich den Shavalatsch nicht jedem empfehlen.
Nee.
Er ist herausfordernd.
Ja.
Und gerade aufgrund der Steilheit ist er jetzt auch nicht ungefährlich.
Nee.
Ja.
Ja, aber ja, nichts
aber. Ja, aber ikonisch. Also es ist wirklich eine ganz besondere Tour.
Absolut.
Das waren so jetzt auch die Touren, die wir selber persönlich schon abgefahren sind im Val Mystère. Es gibt natürlich noch viel mehr.
Ja.
Also wenn man sich da die diversen Bike-Karten und auch Apps anschaut oder einfach tatsächlich die Graubünden-Webseite, die hervorragende Infos liefert für Mountainbiker, dann findet man echt richtig viele super Single-Trails im Münstertal.
Ja.
Und was eben, das haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt, echt eine Besonderheit ist, ist die super Infrastruktur mit dem Postauto. Man kann eben von Santa Maria aus das Auto stehen lassen und alle Biketouren ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Und das, wie ich finde, auch zu relativ fairen Preisen, weil ansonsten ist ja zugegebenermaßen die Schweiz jetzt für uns aus dem Euroraum nicht gerade ein erschwingliches Land.
Nee.
Ich würde auch jedem empfehlen, vielleicht tatsächlich den Großeinkauf noch in Südtirol zu erledigen.
Ja, man kann auch mal für einen Kaffee zum Kaffee trinken rüberfahren. Ja. Oder auch für eine Pizza.
Aber ja.
Aber ansonsten sind die, wie heißt es Nationalgericht da?
Die Rösti?
Die Rösti sind auch gut. Ja,
die lohnen sich auf jeden Fall.
Ja, die Kabuns.
Ah ja?
Kabuns heißt es. Kabuns. Ja, so Nudelspätzle-Mischung mit Zwiebeln und sehr lecker.
Ja.
Gabuns, glaube ich.
Klar, wenn man mit der Absicht dahin fährt, sich auch gut gehen zu lassen. In Santa Maria selbst gibt's ja das Hotel Crush Alba.
Ja.
Das wirklich auch eine super Küche hat.
Ja.
Mit ganz vielen regionalen Gerichten und zum Großteil tatsächlich auch aus eigenem heimischen Anbau.
Ja.
Weil an das Hotel angrenzend auch ein sehr großer Garten ist und weiter unten in Santa Maria haben die auch Gemüseanbau.
Ja.
Und zu empfehlen ist auch tatsächlich der Apfelschnaps.
Mhm. Der war gut. Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, er war zu gut.
Ja, wir waren dann nachher noch in der kleinsten Whiskybar.
Genau,
die ist direkt nebenan.
Die kleinste Whiskybar
ist auch wirklich ein sehenswert, ja.
Ganz spannend.
Ja. Gut.
Ja, wir hoffen, dass euch diese erste Episode unseres Super Trail Podcasts gefallen hat. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns Feedback gebt. Schickt uns gerne per Mail eure Anmerkungen zur Sendung rein. Wir wollen uns weiter verbessern, uns weiterentwickeln und freuen uns, euch in der nächsten Episode dann eine Region ganz in der Nähe vorzustellen, nämlich Livigno. Und da haben wir beide auch viele ganz persönlich erlebte Geschichten zu erzählen.
Genau.
Bis dahin, ride on. Euer Maxi.
Und der Markus.
Macht's gut.
Ciao, ciao.